Zwiebelträchtigung ist nicht verdrängen, ich lasse sie einfach im Hinterkopf. Ich nehme einfach das, was jetzt im Vordergrund ist, also jetzt wie zum Beispiel die Ausbildung als die erste Priorität und das, was nicht relevant ist, packe ich so ein bisschen im Hinterkopf.
Mein Name ist Stefan Ribler, herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Podcast «Kontrast». Ihr wisst ja, unser Podcast verfolgt Geschichten, verfolgt Menschen mit dem Leben, mit ihrem Leben rund um Behinderung und Krankheit. Bei dieser Folge jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen Daniela Herzog und Elia Herzog, Mutter und Sohn. Elia, jetzt ist unser Podcast ja thematisch bei Menschen mit Behinderung. Was bringst denn du für eine Behinderung mit?
Ich bringe Retinitis pigmentosa mit. Das ist, wenn der Sehnerv irgendwann...
Soll ich dir helfen,
ja, sag du, ich weiß nicht.
Das ist, hat mit der Netzhaut zu tun, eine Netzhauterkrankung, wo die Netzhaut keinen elektronischen Impuls gibt ans Hirn. Oder sprich auch, dass so der Tunnelblick kennt man. Und bei ihm ist es aber nicht tunnelartig, nicht rund, sondern bei ihm ist es rechteckig. Also das eingeschränkte Gesichtsfeld, das er hat.
Das heisst... Und das ist, glaube ich, eine seltene Form von Beeinträchtigung oder von Krankheit, oder gibt es da noch viel?
Also man kennt es einfach hauptsächlich im Alter, wenn dann die Makuladegeneration kommt. Es gibt es viel im Alter dann. Oder auch Netzhautablösung, das ist so ein bisschen ähnlich. Oder der Tunnelblick kommt dann aufs Alter eigentlich mehr. In den jungen Jahren ist es, glaube ich, schon eher selten.
Ja. Und die Behinderung, Elia, die ist jetzt rein auf dem Gesehen. Also da ist deine Behinderung, dass du einfach nicht gleich kannst schauen kannst, gleich kannst sehen wie Menschen, die normale Sehstärke oder so normale Sehbegabung haben.
Ja, das ist richtig. Halt eben, als ich jünger war, hat man es irgendwie nie so richtig gewusst. Im Kindergarten zum Beispiel haben sie einfach gesagt, ja, ich töge einfach nur so. Und halt eben, ich habe nicht so gut gesehen, aber die haben das halt nicht gewusst. Und ich und meine Eltern haben es dann, glaube ich, irgendwie erst... so gewusst, wo man irgendwann beim Augenarzt gsi sind oder so. Und sieben oder acht bin ich da gsi, wo ich dann erfahren habe, dass ich die Erkrankung habe.
Wo ich dich kennengelernt habe und du da dem erzählt hast, oder? Dass du immer irgendwo aufgrund von dem Gesehen nicht hast können gleich reagieren, aber dein Umfeld ganz anders reagiert, oder? Du willst nicht oder du hast irgendwo eine andere Beeinträchtigung. Magst du dich noch erinnern an die Zeit, wo du das erste Mal so gemerkt hast, irgendetwas stimmt da nicht?
Ja, als ich klein war und im Haus von meiner Großeltern war und die haben damals bei der Stube so ein kleines Absätzchen und ich habe es dann halt einfach die ganze Zeit nicht gesehen und dann habe ich mich einfach immer aufgeregt, wenn ich dann halt über das Absätzchen gestolpert bin.
Wie sind denn deine Lehrer und deine Freunde dir begegnet? Haben die nicht gefunden, hey Elia, was ist los? Was hast du denn da erlebt in dieser Zeit?
Ja, so ganz weiss ich es jetzt halt auch nicht mehr. Halt, in der Regelschule war ich wie zwei, drei Jahre dort gewesen und dann nachher jetzt die letzten sieben Jahre in einer heilpädagogischen Schule zu Fahroben. Und in der Regelschule, klar, ich hatte schon ein, zwei Freunde gehabt, aber die haben es dann wiederum nicht gewusst. Und nachher, wo ich die Regel, also halt eben in die heilpädagogische Schule gekommen bin, habe ich dann irgendwie auch gemerkt, okay, es gibt auch noch andere Leute, die eine Sehbeeinträchtigung oder Blindheit haben, als nur ich selber.
Jawohl. Daniela als Mutter von meinem Sohn, der irgendwann merkt, irgendetwas stimmt nicht, aber ich weiß keine Ahnung. Wie hast du das als Mutter erlebt? Da muss ich ja umgetrieben haben, wie verrückt.
Ja, es war am Anfang nicht einfach gewesen. Das stimmt so, weil ich habe ja noch zwei größere ältere Söhne, also der Elia, zwei größere Brüder. Und die sind ja mehr oder weniger einfach so aufgewachsen, auch durch die Schule und alles. Und angefangen jetzt einfach im Kindergarten bei Elia. Und ich dann mal zu den Kindergärtnerin gesagt habe, ja, meinst du nicht, dass der Elia nicht gut sieht? Und dann hat sie zu mir gesagt, nein, der tut nur so. Die Kinder wollen ja zeichnen, die wollen kribbeln, die wollen malen. Das hat der Elia nie gemacht. Er hat kaum mal einen Stift in die Hand genommen. Er hat viel immer nur übers Gehör gemacht. Er hat Kasperli-Kassetten auf und runter gelesen. Er hat es bis er es auswendig gewusst hat. Aber einfach mal einen Stift in die Hand nehmen, mal einen Farbstift oder so, das hat er nie. Und dann bin ich dann halt von mir aus, ich dachte, gehe ich mal zum Augenarzt mit ihm. Dann haben sie gesagt, ja, hier eine leichte Haarnupfenkrümmung und einfach, dass er nicht so gut sieht. Dann hat er eine Brille bekommen. Dann sind wir zu Frauenfeld zu dem Vielmann raus mit dieser Brille. Und zuerst, als er sagt, wow, hat wahrscheinlich das erste Mal das Gewissen, was er noch gesehen hat, wahrscheinlich klar gesehen, oder? Und dann hat man das Gefühl, ja, jetzt ist es dann, jetzt hat man es, sieht er halt einfach nicht gut. Und dann hat sich das aber auch gleich auch nicht verbessert, vor allem sein Verhalten nicht. Weil er hat einfach, wenn er dann etwas nicht hat wollen, hat er einfach umeinander geschrauen. Und er hat einfach wenig können sagen, ich sehe es nicht oder so, Lebelichtli-Umzug im Kindergarten ist doch das Highlight. Er hat gesagt, mache ich nicht, gehe ich nicht. Und dann einfach im Nachhinein haben wir gewusst, er ist nachtblind. Dann bin ich in eine zweite Meinung einholen bei einem Augenarzt in Kreuzlingen. Und ist dann nicht so ein angenehmer Augenarzt gewesen, aber er hat etwas gesehen auf der Netzhaut, wo nicht, in Anführungszeichen, normal ist. Und er hat dann gesagt, er würde uns auf St. Gallen überweisen. Aber ich war in dem Moment einfach so enttäuscht gewesen von ihm als Mensch. Und ich sagte, ich komme ganz sicher nicht mehr zu euch. Und dann ist mir die Arzthilfe nachgekommen und gesagt, ja, aber wenn der Doktor etwas sieht auf der Netzhaut, dann ist sicher auch etwas. Ob sie mich so anmelden auf St. Gallen? Die Augenklinik. Ich habe gesagt, ja, das können sie machen. Und bin dann gegangen. Und eigentlich gerne nicht mehr weiter nachdenken. Dann sind wir dann wirklich auf St. Gallen gekommen. Zu einem ganz netten Professor, der die Netzhaut untersucht. Dann haben sie eben gesehen, dass die keine elektronische Impulse gibt, die Netzhaut. Und dann haben wir Schwein gehabt, dass der Augenarzt sich noch mit der Genetik auseinandersetzt. Und dann hat er Elia angeschaut und gesagt, der hat einen seltenen Gendefekt namens Bardet-Biedl-Syndrom. Und wir so, okay. Und dann geht man natürlich googeln, wenn man so. Und das ist dann tatsächlich, wenn man sagt, ja, das ist ein Elia. Er ist ja auch mit 12 Zehen auf die Welt gekommen. Einfach so sein Adipositas, das er hat. Einfach so Sachen, die sich dann nachher, hat sich das gefügt. Und dann haben wir gewusst, aha, doch, es ist etwas. Und das hat uns dann natürlich eine mega Erleichterung gegeben, weil jetzt hat man ihm einen Namen geben. Und man gewusst, wieso hat der Elia das Verhalten. Dann hat man können eigentlich an dem weiterarbeiten.
Jetzt, das kennt man nicht. Also ich habe kennengelernt, ich habe das nicht gekannt. Und Elia, wenn du jetzt jemanden triffst, jetzt gehst du in die Lehre, darüber reden wir dann noch, jetzt gehst du in die Lehre und jetzt irgendjemand sagt und fragt dich in der Berufsschule, wie erklärst denn du ihm das, was du hast, was du mitbringst?
Ist noch eine gute Frage, weil halt sonst normalerweise, wenn mich jemand fragt, so, ja, was ich denn habe, sage ich einfach ganz klar, ja, ich habe den Röhrenblick oder den Tunnelblick, halt, weil das irgendwie so ein bisschen am ehesten ist, wo man sich etwas darunter vorstellen kann. Und sonst vielleicht später, wenn ich die Person ein bisschen besser kenne oder so, ja, dann würde ich wahrscheinlich schon erzählen, ja, eben wegen Bardet-Biedl-Syndrom oder so.
Jetzt habe ich gehört, dass da ja nicht nur der Röhrenblick ist, sondern da ist noch mehr, oder? Also es gehört 12 Zehen dazu. Auch Körperlichkeit, die nicht ähnlich ist. Ist denn das bekannt? Also alle, die Gendefekte haben, die haben das.
Also nicht unbedingt. Das Bardet-Biedl-Syndrom bringt viele Sachen mit sich. Die einen haben dann vielleicht einen Finger mehr oder vielleicht auch nur ein Zehen mehr. Sie haben vielleicht nicht unbedingt das Übergewicht. Sie haben vielleicht auch nicht unbedingt das Retinus pigmentosus. Es ist eigentlich ein vielfältiges Syndrom, wenn man so schaut. Und wir sind hier auch angemeldet in einer Studie in Amerika. Und es ist schon noch vielseitiger, das Syndrom. Und wir wissen auch nicht, dass er hat sicher schon mal vergrößert die Nieren. Es kann eben auch auf die Organe kommen, irgendwann später. Also im Moment sind wir ganz gut dran. Er hat jetzt auch Freude bekommen an der Bewegung. Er war so seiner als der, der oh, ja, lieber nicht bewegen. Aber an dem hat er jetzt auch recht Freude bekommen, je älter dass er geworden ist. Wir haben eine ganz gute Physiotherapeutin gehabt am Sonnenberg, die ihn hat können motivieren. Und da sind wir recht froh. Und jetzt sehen wir einfach, wir nehmen es vorzu. Wir gehen die jährliche Kontrolle. Jetzt ist dann gerade der Knochen dichte Messung, die ansteht. Wir haben einfach so jährliche Kontrolle von Blutwerten, einfach, dass das gesundheitliche Mal, aber was noch wird kommen, das ist einfach noch zu ein frisches Syndrom, wo man da herausgefunden hat.
Ja. Jetzt sagt man ja, dass da eine ganz seltene Krankheit ist. Und ihr seid ja auch im Förderverein Kind mit seltener Krankheit. Jetzt den nicht mehr, weil du 18 bist und zu den Erwachsenen gehörst. Ja. Ihr habt kein Kind kennengelernt, wo?
Nein, haben wir nicht. Leider nicht.
Leider nicht. Ja. Jetzt, wo wir uns auch kennengelernt haben bei dem Anlass, hast du dir auch erzählt, dass deine Sehkraft auch abnimmt. Ist das richtig?
Ja, das gehört auch dazu. Dort.
Also das heisst, du wirst irgendwann blind sein.
Ja, das heisst es leider.
Ja, das ist schon noch verrückt. Bereitest du dich jetzt in einer gewissen Weise vor oder sagst du, nein, ich nehme einfach jeden Tag, wie er kommt? Oder gibt es schon Sachen, wo du dich vorbereitest auf die Zeit?
Also ich glaube, jetzt die letzten 7 Jahre dort im Sonnenberg, wo ich war, habe ich ein, zwei Mal Braille-Lektionen gehabt mit einem blinden Lehrer, wo mir das beigebracht hat. Und halt auch ein paar Sachen auf dem Handy beigebracht, wie das ist bedienen kann mit dem Voice-Over und so. Und halt eben, wenn es später irgendwann Zeit ist, eben, wo ich dann halt blind wird sein oder so, dann habe ich immerhin halt ein paar Sachen, wo ich darauf vorbereitet bin, zu machen. Wenn es ein paar Sachen geht, dann tue ich einfach eine Sache in den Vordergrund rücken. Jetzt wie zum Beispiel die Ausbildung und halt die Sehbeeinträchtigung tue ich jetzt nicht verdrängen. Ich lasse sie einfach im Hinterkopf, weil eben ich weiß, dass sie das haben und dass es später so können sein. Und gar nicht oft muss man sich im Leben ja selber in die Prioritäten setzen und so. Und ich habe mir halt einfach so gesagt, ja, ich nehme einfach das, was jetzt im Vordergrund ist, einfach als die erste Priorität und das, was nicht relevant ist, packe so ein bisschen in den Hinterkopf oder gar nicht.
Mhm. Also du hast gesagt, du hättest einen Lehrer, der dir Brailleschrift beigebracht hat. Also das ist ja da mit den Erhebungen,
ja.
Wo du überfühlen. Du kannst Brailleschrift lesen?
Ja, also auf dem Papier, dort kann ich es auch immer noch lesen, aber dort eher weniger. Und auf einer Braille-Ziele dort ist es irgendwie angenehmer für mich, weil das ist auch irgendwie das, worauf ich jetzt die letzten paar Jahre auch immer häufig gelesen habe während dem Unterricht.
Ja. Jetzt noch, ich muss noch mal einen Wechsel machen. Jetzt hat deine Mutter gesagt, du schaust auch, dass du dich bewegst. Machst du einen Sport?
Also dort im Sonnenberg hat es verschiedene Freizeitangebote gehabt und ich bin amigs jeden Montag ins Fußball gegangen dort. Und jeden Mittwochabend sind wir amigs mit zwei anderen noch, die Physioübungen hatten, dort in den Kraftraum gegangen, wo wir haben. Mit ein paar Geräten und so. Und dann sind wir einfach dort amigs gsi. Und halt einmal in der Woche Physio und ja.
Mhm. Jetzt hast du Sonnenberg gesagt und viele von unseren Zuhörern wissen vielleicht nicht, was der Sonnenberg ist. Kannst du uns ganz kurz erklären, was der Sonnenberg ist?
Der Sonnenberg ist ein heilpädagogisches Beratungszentrum in Baar. Also zuerst meinte ich, glaube ich, Freiburg oder so. Und dann hat irgendwann im 91 oder 81 gemeint, ich sei dann nach Baar gekommen. Und dort gehen verschiedene Jugendliche mit einer Sehbehinderung oder Blindheit oder halt auch solche Mehrfachbehinderungen oder halt auch mit Verhaltensauffälligen gehen dort hin.
Also das ist wie eine Schule und ein Internat,
ja.
Wo du dort lebst während der Schulzeit, am Wochenende gehst du heim zu den Eltern.
Also es gibt auch welche, die halt jeden Tag irgendwie kommen und auch gehen.
Ja.
Aber es gibt auch welche, die halt die ganze Woche dort sind und am Wochenende halt heimgehen.
Also wenn man so Melia zulässt, Daniela, dann muss man sagen, Respekt und Hochachtung, wie man mit dieser Situation umgeht und wie man auf den Weg geht. Was bedeutet das für dich als Mutter? Also, wenn ich mir vorstellen muss, mein Sohn, meine Tochter wird der Blinde, das würde mich strecken.
Ja, es ist nicht, manchmal geht es einfacher, manchmal geht es nicht so einfach. Also für mich war es einfach schon mal die Erleichterung, als ich gewusst habe, aha, er hat die Beeinträchtigung. Wir konnten ihm einen Namen geben, dann haben wir weitergehen. Dann eben hat man dann geschaut, mit der Schule geht es, dass man kann in der normalen Schule beschulen kann oder muss er weggehen. Und mit der Zeit haben wir dann einfach gemerkt, er hat Unterstützung gehabt, dazu mal von der Obvita von St. Gallen, der Ueli Krombach, der ihn unterstützt hat. Im Low Vision und mit dem O&M, also Orientierung und Mobilität, mit dem Stock. Aber dann habe ich gemerkt, das ist einfach schwierig, weil wenn jemand einen anderen Schulkamerad den Schulsack liegen lassen hat, den Boden, der Eli hat ihn nicht gesehen und ist dann drüber gestolpert, haben wir einfach gemerkt, das ist nicht so einfach. Und dann hat dann der Ueli Krombach uns gesagt, er kenne den Sonnenberg im Baar, wo speziell für Sehbeeinträchtigte ist, die Schule. Wir sollen doch dort mal gehen. Und er ist dann mit dem Elia die Schule mal anschauen und haben wir dann gefunden, mal, wir könnten uns das vorstellen, aber wir als Eltern haben ja das nicht zu entscheiden. Das ist ja der Kanton, der entscheidet quasi, wo dein Kind in die Schule geht. Gut, wir haben fast keine Alternative gehabt. Es hat noch eine Tagesschule in Zürich. Aber ich habe Melia also dazu mal mit 11 oder 10 nicht zumuten, dass er jeden Tag auf Zürich reingeht und dann wieder heimkommt, sondern ich wollte etwas Konstantes und etwas, was Hände und Füße hat und nur auch daran wachsen kann. Und dann, sind wir auf den Sonnenberg. Und der war jetzt dort gewesen, seit 2017. Jetzt hatte er den Schulabschluss gehabt vor einer Woche. Und er hat einfach eine riesige Entwicklung gemacht in dieser Schule. er selber mit der Hilfe von diesen tollen Lehrern und Sozialpädagogen, die es einfach dort auch haben, mit dem Ganzen.
Aber schon, wie ich es gesagt habe, unter der Woche dort im Internat gelebt, auf der Wohngruppe, und am Tag dort in die Schule und am Wochenende zu euch heimgekommen. Das ist auch immer etwas, wenn man von außen anschaut, ist das wie selbstverständlich, aber für dich als Mutter oder der Sohn in ein Das hat schon auch etwas ausgemacht.
Ja, fest. Ja. Also am Anfang sowieso. Also am Anfang ist ja das, du willst ja dein Kind bei dir haben. Du willst dein Kind nicht weggeben. Und es ist ja dann auch das Umfeld, das dann halt auch viel macht mit dir. Wo dann halt vielleicht dann im Volk sich hinter einem Gestell verstecken, dass dir nicht mehr ein Grüezi sagen oder fragen, wie es dir geht oder wo die Zeiten wechseln im Dorf. Und manchmal wärst du einfach froh gewesen, wenn jemand mal einfach wieder normal mit dir umgegangen wäre. Ich meine, es ist schwierig genug, wenn dein Kind weggehen muss. Und dann bräuchte ich das eigentlich nicht auch noch. Ja.
Kommt sicher noch dazu, ja, was das für Konsequenzen hat. Ilja, jetzt bist du in dem Sonnenberg. Hat es dir gefallen dort? Ist das für dich cool gewesen?
Also klar, die Anfangszeit war nicht so schön gewesen. Ich habe jeden Sonntag fast mehr am Auge rausgekühlt, weil ich halt den Weg von daheim war und die Eltern halt vermisst haben und so. Und ja klar, die Anfangszeit ist auch nicht so glänzend gsi, aber dann so nach 3-4 Jahren, klar, da bin ich 13, 14 gsi, ab dem Zeitpunkt ist es irgendwann gegangen.
Jetzt bist du ja dort mit Menschen zusammen und einen Wohnraum gehabt, den du gar nicht kennt hast, hast du ja gar nicht ausgesucht. Ist das Zusammenleben für dich okay gsi oder hast du gesagt, wow, manchmal hat es Situationen gegeben, wo ich am liebsten heimgegangen wäre?
Es hat schon Situationen gegeben, wo ich eigentlich am liebsten halt selber auch mal heimgehen wollte. Irgendwie so, fangs am Anfang. Oder halt auch irgendwie sonst, die letzten paar Wochen sind zwar gegangen, aber halt, ist auch nicht so einfach gewesen, weil halt eben irgendwie am Mittag am so ein, zwei unruhige Situationen gewesen sind und dann am Abend am auch. Also einfach nur zwei Übungen zum Glück, aber, ja.
Jetzt hast du erzählt, Daniela, oh, jetzt habe ich einen Sohn, der, Krankheit, Behinderung?
Beeinträchtigung.
Ich muss immer wieder fragen.
Ja, nein, also ich weiss auch nicht. Das hat sich dann so etabliert, dass man gesagt hat, er hat eine Beeinträchtigung.
Gut, ich will einfach so, da ja, benennen, also wo ich ja also
heim will. Keine Ahnung.
Ist es für dich gut, Beeinträchtigung? Ja, oder was meinst du, Elia?
Nein, Beeinträchtigung ist für mich irgendwie viel schöner als Behinderung. Weil eben, es gibt ja auch das Wort so ein bisschen so, ja, bist du behindert oder keine Ahnung, so als Schimpfwort. Und ich finde Beeinträchtigung irgendwie, ja, es verschönert zwar ein kleines bisschen, aber es ist trotzdem auch noch auf eine andere Art einfach ein bisschen einfacher anstatt Behinderung. Weil es klingt noch nicht so komisch.
Ja, definitiv. Elia, darf ich dich noch etwas fragen, weil es mich einfach auch ganz persönlich interessiert. Jetzt hast du eine Sinnesbeeinträchtigung. Hast du auch schon Situationen gehabt, wo man dir auch zugeschrieben hat, dass du kognitiv beeinträchtigt bist, lernbeeinträchtigt bist?
Ich meinte eher weniger, Klasse. Ich bin irgendwie so in Einzelfächer schon irgendwie hinterhergegangen. Zum Beispiel Mathe eben, das habe ich am Anfang nicht gern gemacht oder keine Ahnung. Und die letzte Zeit, ja, ich habe mich darauf einlassen, aber trotzdem, ich bin gerade dort mehr so im Niveau vom zweiten Zyklus gewesen, jetzt gegen Ende, meinte ich, laut dem, was mein Lehrer gesagt hat und so.
Hast denn du das erlebt, dass man deinem Sohn nicht nur mit jemandem begegnet ist, also als Mensch begegnet ist, der diese Beeinträchtigung hat, sondern eben gerade auch noch eine kognitive Beeinträchtigung hat?
Gut, es gibt das Bardet-Biedl-Syndrom auch ein bisschen mit sich. Also es ist ja eine Entwicklungsverzögerung auch noch vorhanden. Das haben wir gewusst von Anfang an, dass er auch nicht so weit ist. Also im sprachlichen Bereich, im Deutsch und so, ist er wirklich sackstark, weil er auch gerne liest und eben gerne zuhört. Und Mathe, das hat die Zahlen einfach auch nicht so interessiert. Und dort ist er wirklich auch nicht an Schuhe, sage ich jetzt einmal, aber jetzt vom Kognitiven ja viel, haben die natürlich das Gefühl, dass er mehr erlebt, ja, dass er quasi halt nicht, Sachen nicht kann oder nicht. Man hat dann viel auch jetzt uns als Eltern gefragt, anstatt ihnen selber gefragt. Also, ja, ist irgendwo, und das im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, viele, die einfach auch nicht gewusst haben, wie gehe ich mit dem um. Oder? Es ist halt heutzutage halt immer noch so, leider Gottes, dass man einfach nicht weiss, wie geht man mit so Menschen um, die eine Beeinträchtigung haben. Und bei mir ist sie in dem Sinne nicht offensichtlich. Außer er hat einen Weinstock dabei. Aber wenn er natürlich neben mir läuft.
Null, man sieht.
Sieht man
nicht. Ich sehe nichts, wenn ich keinen Stock dabei habe. Das hat jemand bei der Vita von der Wohngruppe selber auch gesagt.
Ja, weißt du, wenn ich jetzt dir zulasse, sitzt mir ein junger Mann gegenüber, der über seine Geschichte erzählt. Da würde ich jetzt nicht sagen, oh, da ist irgendwo ein Gendefekt dahinter. Jetzt hast du vorhin erzählt, ja, und dann habe ich dort, wo ich lebe, auch erlebt, dass man mir aus dem Weg geht oder dass man mich nicht anspricht. Oder, was hast denn du für eine Ahnung, warum das so ist? Warum passiert das?
Das ist eben, weil die Leute nicht wissen, wie umgehen mit dem. Weil die das selber mit sich persönlich nicht handeln können. Und ich bin halt sehr ein offener, direkter Mensch. Und ich gehe halt auch mal direkt auf die Leute zu. Oder wenn ich mal sehe, dass irgendjemand vielleicht ein Problem oder irgendetwas hat, ich bin halt, ja, ich bin so. Und da kann ich dann natürlich nicht erwarten, dass andere Leute auch so sind. Mhm. Und mit dem habe ich dann halt einfach umgehen. Und es war der erste Moment schwierig für mich. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das Problem liegt ja nicht bei mir. Sondern es ist jetzt halt einfach so, und ich kann es nicht ändern, oder?
Hat sich jetzt in dieser Situation, oder, wo in Delia so die Entwicklung macht und so zu einem eigenständigen Mann geworden ist, hat sich jetzt etwas verändert? Haben die Leute gesagt, ja, da wieder mit der Daniela Herzog wie ganz normal reden? Oder die auf Abstand gegangen sind, sind auf Abstand geblieben, oder? Hat es da im Umfeld ein Verständnis gegeben oder einen Zugang gegeben, wo die Entwicklung von Elia auch ein Stück weit hat können beitragen?
Ja, sicher, ja. Weil wir halt auch offen umgegangen sind mit dem halt. Weil wir kein Tabu daraus gemacht haben und uns auch nicht versteckt haben, hat das schon ein bisschen einen Wechsel gegeben. Auch wenn sie ihn jetzt sehen oder so, dann denken sie, oh ja, ist etwas gegangen. Also, ist nicht mehr der kleine schreiende Elia, sondern ist ein Bursch, ein Mann geworden. Ja.
Ich möchte noch mal gerne auf den Weg zurückgehen, wo du gesagt hast, bis wir wirklich mal die Diagnose hatten und die Sicherheit hatten und auch gewusst haben, wie was machen, ist denn der Zeitpunkt, wo du die Diagnosen bekommen hast, nicht auch beelendend gewesen, oder? Wo du sagst, oh, was hat er? Und ich kann da nichts machen. Und da ist der Weg. Also es hat mehr Sicherheit gegeben als Unsicherheit und Ohnmacht.
Für mich selber schon, weil ich habe mich dann natürlich auch die ganzen Jahre gedacht, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wieso ist er so, wenn er ist und nicht so wie die anderen zwei Buben? Und ich habe immer dann auch den Fehler zum Teil bei mir gesucht. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich in der Schwangerschaft dort mal einmal vielleicht zu viel Alkohol getrunken? Habe ich dort echt vielleicht einmal schlechte Gedanken gehabt in der Schwangerschaft? Und wo ich dann nachher gewusst habe, ja, es ist das Bardet-Biedl-Syndrom. Wir haben dem können einen Namen geben. Wir haben dann gesehen, ja, das und das resultiert dort daraus raus. Ist für mich wirklich der erste Moment gewesen, wow, endlich kann ich dem einen Namen geben und ich bin nicht schuld. Das ist für mich persönlich noch wichtig gewesen. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt haben wir den Stein, jetzt bauen wir auf dem drauf aufbauen. Und dann ist mir natürlich am wichtigsten gewesen, dass er ein Leben kann führen kann, das für ihn auch stimmt und wo für uns auch so weit wie möglich, dass wir ihn können unterstützen können.
Und etwas haben wir ja geschafft. Du machst jetzt eine Ausbildung.
Ja.
Könntest du unseren Hörern und mir erzählen, wohin es jetzt geht, beruflich?
Also da bin ich gegangen auf der, also in Tovita, St. Gallen. Die haben dort auch eben Leute mit Sehbeeinträchtigungen oder halt auch Blindheit, die dort arbeiten. Die haben verschiedene Bereiche und ich mache jetzt die EBA-Lehre in der Industrie.
Jawohl.
Als Industriepraktiker.
Jawohl. Hättest du gerne etwas anderes gelernt?
Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen bin ich jetzt eigentlich zufrieden mit dem Beruf, weil halt eben, ich habe jetzt recht viele Jahre irgendwie halt etwas gesucht gehabt, wo zu mir passt und halt keine Ahnung, wahrscheinlich hätte jetzt vielleicht noch ein Jahr müssen Schule machen und dann halt in dieser Zeit alles aufholen oder keine Ahnung. Aber ich bin jetzt einfach zufrieden halt eben, dass ich zum Glück etwas gefunden habe und jetzt auch den Schulabschluss hinter mir habe und so.
Ja, da ist jetzt abgeschlossen, gell? Jetzt verlässt Sonnenberg und jetzt wechselst du in Tovita und dort machst nicht nur die Ausbildung, sondern dort lebst du auch auf der Wohngruppe? Oder gehst du immer pendelst hin und her?
Nein, ich wohne dort auch auf der Wohngruppe. Die haben dort, wohnen im Jugendalter. Und dort sind auch Jugendliche so in meinem Alter, so zwischen 18 und 20, meinte ich, irgendwie so. Und ich bin halt eben irgendwie zweimal oder drei Wochen dort hin geschnuppern. Und in der ersten Woche ist irgendwie halt keine Ahnung. Nicht, dass es so vieles gut gelaufen beim Arbeiten, keine Ahnung. Und dann bei der anderen Woche, wo ich dann war, noch zusätzlich dort, ist irgendwie alles gut gewesen. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Ausbildung.
Und Daniela freut sich auch auf die Ausbildung? Oder sagst ah, ich verliere jetzt auch meinen Sohn, wie es halt einfach auch ist, in ein anderes einen anderen Lebensabschnitt.
Ich freue mich jetzt auch für ihn, dass er etwas gefunden hat und auch, wenn er die Lehre oder die Schnupperlehre bewältigt hat. Nach dem ersten haben sie dann eben abgesagt, nach dem ersten Mal. Sie können ihn nicht nehmen, können ihm keine Ausbildung
anbieten. Könnt ihr vielleicht noch sagen, warum?
Das wissen wir eigentlich auch nicht genau.
Das weiss ich auch nicht so ganz genau.
Auch nicht. Er hat sich nicht so verhalten, wie sie sich das erwartet haben. Oder irgendwie haben sie auch nicht gewusst. Aber das ist, kommt wieder dazu.
Ja, wegen Baden-Bieden-Syndrom haben sie wahrscheinlich einfach auch nicht gewusst gehabt. Hätte ich jetzt mal angenommen.
Ja, dass man ihm eben die Beeinträchtigung nicht angesehen, was er hat, oder? Und darum wahrscheinlich hat man ihn ganz anders eingeschätzt. Und dann hat er irgendwie die Erwartungen, die sie hatten, in dem Sinne nicht können erfüllen. Und er hat dann gesagt, ich gehe jetzt nochmal schnuppern, ich zeige ihnen, was ich wirklich kann.
So
wirklich
gut.
Super. Und so jetzt hat er die Ausbildung, ja. Und wir sind mega stolz auf ihn, dass er das geschafft hat. Und Dovita ist eine super Institution. Also. Und für uns war eigentlich klar, der geht nach dem Sonnenberg, nach dieser Schule, geht er in die Dovita. Und wo dann natürlich die erste Absage kommt, sind wir natürlich aus allen Wolken gekommen. Und haben gesagt, ja, und jetzt? Wohin? Oder? Und jetzt ist es aber gut rausgekommen. Wir sind glücklich und happy und es kommt gut.
Wunderbar. Also du hast gekämpft für die Ausbildung, du hast gekämpft, dass du das kannst machen. Das spricht ja auch ganz stark für dich, Elia. Darf ich mal nachfragen, was hast jetzt, wenn die Ausbildung erfolgreich bestehst, wenn ich hundertprozentig überzeugt bin, ist denn die Idee, weißt du mal, selbstständig leben, eine eigene Wohnung haben, wohin zieht es dich ein bisschen?
Also mich zieht es schon irgendwie an, dann später vielleicht mal mit zwei oder drei Kollegen in einer Wohngruppe zusammen zu wohnen.
Okay. Und die Kollegen haben auch eine Sehbeeinträchtigung oder einfach eine WG mit anderen, die so ein bisschen die gleichen Lebensideen haben?
Einfach mit solchen, die ein bisschen halt die gleichen Lebenseinstellungen haben. Weil ich habe, klar, ich habe vom Sonnenberg aus auch ein paar Freunde jetzt mit einer Sehbeeinträchtigung oder halt eben der eine ist auch vollblind seit Geburt. Und halt ein paar andere sind halt normalsehend und so. Aber
ja. Daniela, ich weiss, das Loslassen ist ja immer anstrengend. Es ist ja.
Ja, es ist nicht.
So. Und jetzt lässt du ja nicht einfach einen Sohn los, sondern du lässt einen Sohn los, der ja auch mit einem Rucksack ausgeht. Darf ich nachfragen, macht das Loslassen noch strenger, noch herausfordernder? Oder sagst du, das macht er gut, der kann da und das ist wichtig, dass der jetzt allein selbstständig den Weg macht?
Es ist so ein bisschen zweischneidig. Also es sind schon Sachen, du willst eigentlich immer so sein Schatten sein. Gerade auch, wo dann das Thema kam, ist, alleine den Weg machen mit den ÖV oder von Barheim und so. Du wärst am liebsten einfach immer irgendwo im Rücken gewesen und ihn unterstützt. Aber obwohl ich eigentlich gewusst habe, nein, er schafft das locker. Und das ist sicher ein anderes Loslassen, wie jetzt bei den älteren zwei, wo sie ja, auch, seinen, oder auch ihren Weg machen. Aber bei Melia ist schon noch. Ist schon noch anders, ja.
Ja, ja. Also kommt ja auch die Löwin, oder, von der Mutter.
Unbedingt.
Gell, die kommt ja.
Da bin ich halt schon fest, ich bin recht loyal, Mami.
Ja.
Also bei allen Tränen, also da ist jetzt auch beim Dreltisch ist ja schon ausgezogen. Ja, leider geht das also nicht über meine Oben.
Ja, wenn man so den ganzen Spannungsbogen von der Geburt bis jetzt, wo man jetzt in eine Ausbildung geht, was würde ich sagen, das hat mich am meisten unterstützt. Das war für mich unglaublich hilfreich in dieser Zeit, oder? Vom Muttersein, vom Aufwachsen, vom Fördern, vom Ermöglichen. Was würde ich sagen, das ist das, was mich am meisten gestützt hat?
Ja, sicher mal der Mann, die Familie. Und nachher, als er dann wirklich in den Sonnenberg kam, ist, dort habe ich mich total wohlgefühlt und total unterstützt. Man hat immer auch den Kontakt gehabt zu der Wohngruppe, zu den Lehrern, zu den Sozialpädagogen. Und da sind auch zum Teil Freundschaften entstanden, die darüber ausgehen. Und die haben mich sicher auch recht unterstützt, dass man einfach ein offenes Ohr dort gehabt hat. Ja.
Ich weiss, es ist sehr nah. In der ganzen Geschichte, wo die Elia aufgewachsen ist, mit dieser Beeinträchtigung, mit dem Nicht-Wissen, mit dem auch nicht immer verstehen, wo man das Verhalten so ist und nicht können Verbindungen herstellen, nicht auch Konflikte geben mit deinen Kindern, mit deinem Mann, mit deinem Umfeld, weißt du, wo einfach gefunden
hat? Ganz klar, ganz klar. Dann hat man halt probiert, zum Herrensitzen und das besprechen und sagen, so und so ist es halt. Also wir haben sicher den mittleren Sohn, hat sich dann halt vielleicht einmal weniger beachtet gefühlt oder der älteste auch. Und dann musste man sagen, ja, das stimmt, aber wir müssen jetzt einfach schauen, dass der Elia so gut auch kann dann durchs Leben kommen, auch selbstständig durchs Leben kommen. Das ist mir natürlich auch immer wichtig gewesen, dass meine Kinder mal selbstständig werden. Sicher, dass ich immer da bin für sie oder sie auch pushen beim Lehrabschluss oder was auch immer, dass sie das erfolgreich bestehen. Jetzt auch die grossen zwei, aber sicher auch einfach, dass man halt auch darüber redet und die Unterstützung. Und ich denke, das gehört auch zum Leben, dass man einmal ein Auf und Ab und so hat.
Jetzt haben wir ja immer wieder so ein bisschen gehört, was die Beeinträchtigung, der Gendefekt. Und ganz ehrlich, wie ist der Name von dir?
Das ist das Bardet-Biedl-Syndrom. Es ist völlig unbekannt. Es ist einfach, ja.
Ja, das Ding ist halt ausgeschrieben, heißt, glaube ich, Lawrence Moon Bardet-Biedl. Halt, das habe ich mal recherchiert und so. Und das steht auch, glaube ich, so ausgeschrieben in meinem Lebenslauf drin. Also, ja.
Ja, okay. Es ist natürlich, dass der Gendefekt hat ja dann eben der Lawrence Moon, oder wie der heisst,
entdeckt
und darum heisst jetzt das natürlich so, ja.
Genau. Jetzt haben wir beschrieben, da und da sind so Symptome, das ist ein Charakter von dieser Beeinträchtigung. Wo bist denn du wahnsinnig gut? Also wenn man jetzt nicht noch beschreibt, was Beeinträchtigung ist, Röhrenblick und also, wo sagst du, hey, das kann ich im Fall gut?
Also klar, ganz klar, wo ich stark bin, die Sachen sind halt Sprache, so ein bisschen. Ich kann ja Deutsch und Englisch und halt bei Englisch habe ich irgendwie selber mal irgendwie Zeit lang oder so am Anfang nach der dritten oder während der dritten, vierten Klasse halt auch mal selber irgendwie was, zum Beispiel halt einfach irgendwie Liedtext irgendwie übersetzt oder sonst irgendwie Sachen irgendwie angeschaut oder halt auch mal zwei, drei englische YouTuber geschaut und halt, ja, und auch Computerkenntnis bin ich recht gut. Halt, das Zeug habe ich jetzt halt alles im Sonnenberg gelernt und so, das Zweifingersystem und sonst andere Taschenbefehle.
Wenn du sagst, ich habe YouTube geschaut und ich habe mit dem Computer gearbeitet und das sind ja sehr visuelle Ding und Inhalt. Hast du schon jetzt einen Plan, wie du das für dich wieder greifbar machen kannst, wenn du nicht mehr so gut siehst oder wenn dann tatsächlich die Sehfähigkeit weg ist?
Ja, es gibt diverse Hilfsmittel halt beim Computer. Es gibt das Programm Zoomtext, das ist für die Sehenden, oder es gibt JAWS, das ist für die, die nichts sehen, also für die Blinden. Und JAWS dort alles vorreden, wenn du es drin hast und eben, man kann es mit einer Braillezeile koppeln und so. Und dann halt wird wahrscheinlich später irgendwann mal JAWS bei mir irgendwie halt mal irgendwie hilfreich sein oder so, denke ich.
Du hast noch erzählt, Daniela, und wenn es so um Entscheidungen gegangen ist und auch um Ideen, wie es weitergeht, dass du oftmals in Abhängigkeiten gewesen bist. Also du musst den Kanton fragen über Dörf auf Paar. Also da kommen auf einmal Abhängigkeiten, die du als Mutter, als Elternteil oder ihr als Eltern gar nicht mehr können selbstständig entscheiden. Hat es da noch mehr solche Abhängigkeiten gegeben, weißt, wo dich auch ohnmächtig gemacht hast, wo du wirklich so gefühlt hast, Himmelsterne nach einmal am Schluss sind es gleich mehr Eltern, oder, wo dann unsere Kinder tragen und unsere Kinder auch ein Stück weit müssen auf dem Lebensweg betreiben.
Also was jetzt gerade aktuell ist, ist halt mit der IV. Weil also die Hilfsmittel, die er braucht jetzt für die Lehre, also er braucht ja ein leistungsstarkes Notebook und dann die ganzen, eben das Zoom-Text, das Programm, dann braucht er ja das Office, dass er PowerPoint machen kann, das braucht er für die Berufsschule, dann braucht er spezielle Leuchten, dass er einfach seinen Arbeitsplatz kann optimal ausleuchten oder auch in der Berufsschule. Wir haben das aufgeleistet, der IV geschickt und die IV schmettert es einfach ab und sagt, nein, zahlen wir nicht, oder? Weil Waldmann leuchten hat man schon mal gezahlt, dann und dazu mal. Und ja, das sind einfach dann die, wo man dann wieder hilflos ist. Da bin ich auch froh um die Unterstützung von der Obita, wo das alles aufgeleistet hat und nochmal geschrieben, dass ich einfach nur wirklich die Unterschrift muss darunter setzen, quasi, weil die halt auch Erfahrungen mit.
Und das ist sehr entlastend, oder?
Ja, natürlich. Eben, ja. Das ist wirklich sehr entlastend und hängt herum, eben, wenn jetzt die das wieder nicht, meine, wir reden da von Beträgen über 10'000 Franken, oder? Wo wir dann müssten wieder selber tragen.
Und aber wisst ihr denn den Grund, wieso es?
Das wissen wir nicht. Nein, weil zum Beispiel Kanton St. Gallen, mein Gespendli, das mit ihm im Sonnenberg war, Kanton St. Gallen zahlt es einfach, der Kanton Thurgau zahlt es nicht. Das ist so, wo einfach unser Sozialsystem, das mich manchmal auch ohnmächtig macht, wieso kann das nicht gesamtschweizerisch gehandelt sein, wieso muss jedes sein Kantönli Geist haben. Da würde ich auch manchmal, wo immer sagen, bin ich nicht so einverstanden, aber schlussendlich sind wir halt wirklich am Kürzer hebeln und dann machen wir es halt wieder selber. Oder zahlen es wieder selber.
Da hören wir immer wieder den föderalistischen Ansatz, der dann zu Brüchen führt und zu ganz unterschiedlichen Entscheidungen, die gar nicht mehr nachvollziehbar sind.
Wirklich nicht. Das ist ja nicht, wir tun uns ja nicht mit dem bereichern, mehr persönlich, sondern es ist für einen Elian, für seine Ausbildung, dass er sich kann weiterentwickeln kann.
Ja. Ja, du brauchst es für die Ausbildung.
Ja, und das hilft mir auch voll, wenn ich die Sachen halt habe. Und wenn ich die Sachen halt nicht bekomme, dann, ja, sorry, dann wird es halt einfach schwierig zu machen. Ich berufe schon und so, aber ja.
Ja, du kommst
ja
schon über.
Ich weiß schon, ich bin über, aber trotzdem.
Ja, aber es ist schon noch auch eine Abwertung, oder? Jetzt habe ich die herausfordernde Lebenssituation und jetzt muss ich noch kämpfen und noch beweisen und noch legitimieren. Ja, jetzt haben wir ganz viel gehört. Elia, gibt es da Punkte, wo du dich jetzt wahnsinnig drauf freust? Du stehst jetzt wirklich wie viele junge Männer mit 18 an einem neuen Lebenspunkt. Auf was freust du dich am meisten?
Halt schon auf das ganze Gebäude und auf die ganze Institution dort, weil eben, ich es davor einfach nur ein bisschen kennt, halt eben durch den Uli Kronbach, der mich damals begleitet hat. Und dann halt, ja, ich habe es davor nicht gekannt und jetzt kenne ich es ein bisschen.
Ich höre daraus heraus, dass Ovita, weil sie einfach auch Expertinnen sind im Bereich von Begleiten von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, dass sie gut ausgerüstet sind, oder? Dass dort du weisst, wie ich bewege, dort hat es keinen Stolperstein oder wenig Stolperstein, dort ist gut ausgezeichnet. Also ich gehe wie von dem aus, das ist aufgrund von der Vorgaben einfach top für dich.
Ja, das stimmt schon. Es hat auf dem Gelände auch also hat Leitlinien überall und so und also klar, es gibt schon so ein, zwei Sachen, die irgendwie vielleicht nicht so praktisch sind. Irgendwie, keine Ahnung, so der Weg von der Industrie bis zur Mensa, keine Ahnung, das ist der einzige Weg, der so ein bisschen nach dem Marathon ist, aber der Weg von der Industrie bis zur Wohngruppe, der ist eigentlich noch recht kurz. Also.
Ja, ich glaube, es gibt ja dann auch noch Sachen, die man mit dir lernen und mit dir kann verbessern kann, wenn du einfach auch kannst zurückmelden kannst. Wer würde dich unterstützen oder wer für dich hilfreich? Ja, Daniela, jetzt hast du den Weg 18 Jahre mit dem Elia gemacht. Auch an dich die Frage, was wünschst du für Elia jetzt als Mutter?
Ich wünsche dem Elia sicher einmal alles Gute, dass er bleibt so, wie er ist, dass er seine fröhliche, positive Art kann beibehalten kann, dass er sich nicht versteckt, dass er sich nicht an dem orientiert, was er nicht kann, sondern an dem orientiert, was er wirklich kann, weil er ist so einen tollen Posten, so selbstständig geworden, also mit beiden Beinen im Leben. Also ich hoffe, das kann er sich beibehalten. Das wünsche ich ihm auch, ja.
Ja, da, Elia, gell, da weisst du, da wünschen wir dir, dass du deinen Weg hast, genau klar. So gehen, wie du gerne willst gehen. Jetzt hast du auch eine Erfahrung gemacht, Daniela. Was heisst da, ein Kind mit einer seltenen Krankheit zu haben? Jetzt so rückblickend, oder? Kannst du sagen, okay, Delia hat jetzt den Weg von der Kindheit gut gemeistert und steht jetzt an einem guten Punkt. Was gäbe es da für uns als Gesellschaft oder als unterstützende Kraft zu machen gegenüber Kindern mit einer seltenen Krankheit? Gegenüber Eltern, die solche Kinder haben? Oder was bringst du so mit als Erkenntnis, als Essenz, was bleibt so zurück?
Ja, dass man einfach keine Angst hat, um diesen Menschen zu begegnen. Das sind Menschen, wie du und ich auch, sie haben halt jetzt einfach ein anderes Rucksäckchen zum Tragen. Und haben jetzt halt ein Kind mit einer Beeinträchtigung, aber schlussendlich bleibt der Mensch ja gleich Mensch. Und dass man einfach mit denen auch so gleich auf Augenhöhe kann begegnen und gleich auch kann mit denen kommunizieren und dass die auch gerne nicht viel mehr oder anders brauchen, weder eine andere Mami, die jetzt, sagen wir, ein Kind hat ohne Beeinträchtigung, sondern man ist Mami, egal, ob jetzt das Kind eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Es läuft einfach ein bisschen anders. Aber man kann genau gleich mit denen einen Kaffee trinken. Man kann genau gleich mit denen umgehen wie mit anderen auch.
Genau so ist es. Und darum sind wir ja gestern hier, um auch ein Stück weit den Innenblick uns zur Verfügung zu stellen. Danke vielmals, dass ihr bei mir zu Gast gewesen seid. Einmal mehr einfach eine Wissenslage, die jetzt anders ist. Ein Zugang, den ich nicht kennt habe. Elias, ich wünsche dir erfolgreichen Lehrabschluss.
Danke dir.
Ich wünsche dir alles Gute, dass alle deine Träume in Erfüllung gehen. Und Daniel, danke vielmals, dass du für Elia so eine tolle Mami gewesen bist.
Danke dir vielmals, dass wir da sein.
Ja, sehr gerne. Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Danke vielmals, dass ihr auch eingeladen habt in die Geschichten von Daniela und Familia. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, uns mitteilen wollt, kontrast@post.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «3 Tage».